Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Annette Bruns. Wir vom Spiegel wollten zunächst an Sie die Stafette weitergeben und das Publikum einfach nur fragen, zum Beispiel Sie. Haben Sie Angst vor dem Klima?
Ja. Warum? Weil die Effekte ja noch nicht ganz erforscht sind und die Auswirkungen.
Und Sie, verzichten Sie auf irgendetwas zugunsten eines besseren Klimas?
Ich verzichte nicht, ich möchte ein besseres Klima haben.
Wie empfinden Sie, dass auch die Schlagzeilen in den Medien, die Reaktion von Politik und Medien zum Thema, ist das übertrieben oder angemessen oder untertrieben?
Dankeschön. Ja. Ich bin überwältigt, muss ich sagen, über den Zuspruch für diese Veranstaltung. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich ein schlechtes Gewissen, dass wir Sie jetzt wie in so einer Einführungsvorlesung Wirtschaftswissenschaften hier so auf den Treppen sitzen lassen. Ich hoffe, das wird heute kurzweilig, sodass Sie den Schmerz in den Hintern ein bisschen vergessen. Das Klima hält die Welt in Atem. Seit im Februar der UN-Klimarat IPCC seinen Sachstandsbericht vorgelegt hat, vergeht eigentlich keine politische Tagung, wo das Thema nicht ganz hoch auf der Tagesordnung ist. Bundeskanzlerin Angela Merkel hält die
Welt. Ja.
Ist es so besser?
Super.
Ja. Unsere Kanzlerin Frau Merkel hält das Klimathema sogar für die zentrale Zukunftsfrage der Menschheit. Vergangenen Monat dann erhielt Al Gore und der IPCC den Friedensnobelpreis und damit dürfte klar sein, dass der Klimaschutz wohl noch lange die Schlagzeilen dominieren wird. Was bedeutet aber die große Aufmerksamkeit für den Klimawandel in Wirklichkeit? Und weitgehend einig sind sich die Forscher wohl darüber, dass der Mensch dahinter steckt. Im Schritten ist aber, wie schlimm die Folgen sein werden und welche Gegenmaßnahmen ergriffen werden müssen. Stehen wir tatsächlich schon vor der Klimakatastrophe oder trägt die ganze Debatte nicht Züge von Hysterie? Darüber soll es heute Abend gehen.
Wir wollen diskutieren und zwar mit dem Mann zu meiner rechten Seite. Er hat 20 Jahre lang am Max-Planck-Institut in Hamburg Klimamodelle ausgewertet und als Sprecher des Instituts hat er in Deutschland dem Klimawandel quasi sein Gesicht und seine Stimme verliehen. Seine Sorge hat er erst dieses Jahr wieder in Buchform veröffentlicht, bringen wir das Klima aus dem Takt. Begrüßen Sie mit mir den Leiter des Forschungsbereichs Ozean und Klima am Kieler Leibniz-Institut für Meereswissenschaften, Herrn Mujib Latif.
Links von mir sitzt ein Mann, der 10 Jahre lang Zimmernachbar von dem Herrn Latif war. Er ist Mitinitiator des Hamburger Exzellenzzentrums, also es gibt auch in Hamburg ein Exzellenzzentrum für Klimaforschung. Schon früh hat er auf die globale Erwärmung hingewiesen, dennoch warnte er Wissenschaftler und Politiker davor, die Sorge um das Klima rüberzuverkaufen und die Folgen zu dramatisieren. Von ihm stammt der Spruch, wir werden das schon wuppen. Begrüßen Sie mit mir den Direktor des Instituts für Küstenforschung am WKSS in Geesthacht, Hans von Storck. Letzte Woche ist meine Tochter geboren worden und rein statistisch. Und statistisch gesehen stehen die Chancen nicht schlecht, dass sie das Jahr 2100 erleben wird. Die Frage ist, muss ich mir Sorgen machen über die Lebensbedingungen, in denen dann meine Tochter 2100 als schon sehr reif war, in Jahren leben wird? Relativ.
Ja, das ist natürlich eine Frage, die ich jetzt nicht mit Ja oder Nein beantworten möchte. Wir sind ja heute hier, um über das Klima zu sprechen, aber bevor wir das wirklich tun, möchte ich das Ganze vielleicht nochmal auf eine höhere Ebene stellen, denn es geht ja nicht nur ums Klima, Klima ist nur ein Symptom, es geht letzten Endes darum, ob wir Menschen eigentlich auf diesem Planeten nachhaltig leben oder nicht. Wir haben ja einen Ressourcenverbrauch, natürlich auch was fossile Brennstoffe angeht, etwas Kohle und so weiter, was dann das Klimaproblem...
Ja,
das muss ich Oder ich nehme mal dieses hier, das ist besser. Genau, ich fange nochmal an. Also, aber ich muss in der Rede sein. Ich wollte das Ganze nochmal auf eine Ebene höher stellen, nämlich auf die Nachhaltigkeitsebene. Klima ist nur ein Problem von vielen, aber das ist nun eben in den Wegen drin und das können wir auch nicht mehr ändern. Aber es geht ja darum, Ihre Frage zu beantworten, ob wir auf diesem Planeten nachhaltig leben. Das heißt also, ob wir so auf diesem Planeten leben, dass nachfolgende Generationen auch noch sozusagen was von unserer Erde haben. Wir haben einen Ressourcenverbrauch, der im Prinzip zwei Planeten Erde erfordern würde. Die haben wir aber nicht. Wir haben auch keine zweite Erde irgendwo im Stand, die wir aufholen können. Das heißt, wenn wir so weitermachen, wie wir bisher weitergemacht haben, fahren wir diesen Planeten gegen die Wand. Und ich glaube, darum geht es. Es geht um Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit bedeutet nicht nur, dass wir die Klimaänderung so gut wie es geht vermeiden, sondern dass wir viele andere Dinge auch tun.
Aber wie wird dann die Welt aussehen? Im Jahr 2100. Vielleicht können Sie es ein bisschen skizzieren, damit das ein bisschen plastisch wird.
Ja, also das hängt natürlich ganz entscheidend davon ab, wie wir uns verhalten. Denn man muss ja sehen, je nachdem, welches Zukunftsszenario wir annehmen, so wird dann auch die Umwelt bzw. die Klimaentwicklung verlaufen. Wenn wir annehmen, dass wir so weitermachen wie bisher, bekommen wir eine zusätzliche massive Erwärmung, das heißt, es ist bis zu 4 Grad ungefähr, zusätzliche Erwärmung bis 2100. Wenn wir alles Menschenmögliche tun, um den Ausstoß dieser Grad zu verhindern, dann wird vielleicht bei 2 Grad, weil da ist ja das erklärte Ziel der EU und der Bundesregierung. Irgendwo dazwischen wird es dann sein. Wie wird unser Klima aussehen? Das können Sie alle nachlesen in diesen UNO-Berichten. Der Meeresspiegel wird steigen. Wie viel? Das weiß keiner so genau. Es gibt Schätzungen, die sagen 50 cm, es gibt Schätzungen, die sagen 30 cm, es gibt auch Schätzungen, die sagen 1 Meter. Also das ist ziemlich unsicher. Denn es liegt vor allen Dingen daran, dass wir nicht wissen, was in Grönland passiert. Wie schnell Grönland schmelzen kann. Grönland, Teile Grönland schmelzen zwar im Moment, aber wie die Dynamik aussieht, das weiß man nicht. Insgesamt werden Wetterextreme zunehmen, Dürreperioden werden zunehmen, Starkniederschläge werden zunehmen, all das in Entwicklung. Sehen wir heute schon, Meeresspiegelanstieg passiert 20 cm ungefähr in den letzten 100 Jahren. Die Wetterextreme nehmen zu, auch das sieht man im globalen Maßstab. Und das können Sie einfach fortschreiben. Und wie stark, das hängt eben davon ab, wie wir uns verhalten.
Herr von Storch, Herr Lars, ich nenne gerade Flutkatastrophen, Dürre und so weiter, das sind schon Wetterextreme, die wir heute schon beobachten, als Folge des Klimawandels. Sehen Sie das auch so?
Geht das hier jetzt? Hört man mich? Wahrscheinlich eher nicht, nicht? Ja. Ich würde sagen, eher nicht. Also ich bin gern bereit, über Hitzewellen und Kältewellen zu verhandeln. Andererseits, wenn ich mich frage, um wie viel höher ist die Elbeflut aufgelaufen, als wenn wir keine erhöhten CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre gehabt hätten. Sind Sie mit 5 cm zufrieden? Oder wollen Sie 10? Oder was? Also insofern würde ich sagen, die Dinge, die wir heutzutage sehen, sind im Wesentlichen im Rahmen dessen, was wir immer hatten, was wir nur kollektiv vergessen. Also in Sachsen ist es durchaus üblich, dass wir hatten die schwersten Überschwemmungen immer wieder. Also das ist dann eigentlich so furchtbar aufregend auch nicht, sondern es ist ein Ausdruck kollektiven Vergessens, was da ist. Wir sind hier nicht besonders gut, uns zu merken, was da läuft. Und ich erinnere an ein schönes Beispiel aus der Schweiz, etwa 1860 oder sowas. Damals beobachtete man ebenfalls eine ganz heftige Häufung von Überschwemmungen im flachen Teil der Schweiz. Ich weiß nicht genau, was das sein soll, aber die Schweiz braucht das Geld. Und das führte dann sagte, das hat es niemals vorher gegeben. Das ist eine ganz neue Geschichte. Auch damals hat es kollektives Vergessen gegeben. Und dann fragte man natürlich, genauso wie man es heute tut, was sind denn die Gründe dafür, dass neu ist? Muss es neue Gründe geben? Und wir hatten dort eine neue Wissenschaft, die Forstwirtschaft, die hat dann auch sofort eine Antwort gehabt. Das liegt auch daran, dass die Hochgebirge Wald beschlagen wird. Was auch keine besonders sinnvolle Praxis ist, aber es hat natürlich nichts mit dem Phänomen zu tun. Das wurde aber gekauft, dieses Argument. Und daraufhin gab es das Schweizer Waldpolizeigesetz, das das verbot. Und von Stund an war es für den Morgen. Gleichzeitig waren allerdings auch alle Art von Korrekturen gemacht worden. Und die Sache wurde gelöst. Das heißt, hier hat sich also eine falsche Erklärung, eine falsche Wahrnehmung ausgezahlt in einem sehr fortschrittlichen und nützlichen Gesetz, das aber mit einigen Ursachen nichts zu tun hatte. Das heißt, wir müssen hier auch noch mit hinein faktorisieren, was wir selbst eigentlich wahrnehmen, wie wir Dinge wahrnehmen und dass wir auch allzu leicht die historische Dimension vergessen. Wir hatten ebenfalls, es gibt eine schöne Doktorarbeit von Herrn Brückner, der 1890 über den Klimawandel geschrieben hat. und zwar aufgrund von Daten, die 100 Jahre alt sind, genauso wie unsere jetzt heutzutage gewesen. Und indem es auch gerade um diese Fragen geht, wird es verändern wie das Klima, und damals war immer der Agent Entwaldung. Das heißt, dieser Gedanke, dass wir stärkere Extreme kriegen, ist durchaus kulturhistorisch gesehen keine Seltenheit bei uns.
Also ist das nur eine kulturhistorische Perspektive, die
Sie
da einnehmen?
Nein, das ist natürlich dummes Zeug, das weiß ich von Storch auch. Im Einzelfall stimmt das natürlich, aber wenn Sie einfach die Gerichte des IPCC lesen, ich kann das jetzt im Detail nicht ausführen, sehen Sie einfach, wenn Sie es global betrachten, nehmen einfach solche Dürreperioden zu, nehmen Starkniederschläge zu. Und wie gesagt, das ist ja irgendwo die Literatur insgesamt, die begutachtete Literatur insgesamt zusammengenommen. Und dass es eine Zunahme von Wetterextremen gibt und dass es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit dafür gibt, dass der Mensch teilweise dahinter steckt. Nicht total, denn auch die Erwärmung ist ja nicht komplett durch den Menschen gemacht, sondern zu einem bestimmten Prozentsatz. Das ist, glaube ich, unumstritten, und ich denke, man darf hier gar nicht den Eindruck aufkommen lassen, dass die Wetterextreme nicht zunehmen werden, abgesehen davon, ob sie heute schon zugenommen haben oder nicht, infolge der menschlichen Aktivität, ist völlig irrelevant letzten Endes. Denn alle Modelle sagen, sie werden zunehmen. Und ob das nun heute schon nachweisbar ist, in 10 Jahren oder 20 Jahren, ist es wirklich unwichtig vor diesem Hintergrund, dass diese extremen Änderungen stattfinden werden, wenn wir eben weiter in diese Richtung gehen. Und ich denke mal, aber das kann uns gleich sagen, selber sagen, das wird ja von Trollhorn beschreiben.
Ja, ich meine, auch wenn ich Unsinn rede. Ich habe geredet über die Vergangenheit und der Archiv hat eben über die Zukunft geredet. Das sind zwei ganz verschiedene Schulen. Also wir müssen uns schon einerseits fragen, was geschieht jetzt, was können wir jetzt sehen und was ist das, was die Modelle uns anzeigen für die Zukunft. Modelle sind ganz wunderbare Werkzeuge, mit denen ich auch gerne arbeite und auf die ich mich auch sehr weitgehend verlasse. Aber es sind eben dennoch nicht Wahrheit, sondern es sind Abbildungen davon und vereinfachte. Insofern ist ein gewisser Unterschied zwischen der Auswertung und Beobachtung der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte und dem, was Modelle uns zeigen für die Zukunft. Insofern meine ich eigentlich nicht, dass es ganz fair ist zu sagen, dass es Unsinn ist, was ich sage. Ich würde auch meinen, eine kategorische Aussage, wie das steht alles im IPCC, sollte vielleicht im Einzelfall mal nachgeprüft werden, wenn man sich darauf stellt, dass es nicht ganz so stimmt.
Kann ich aber ganz konkret nachfragen. Herr Latif hat bereits von norddeutschen Bauern gesagt, wer auf positive Folgen hier wartet, der sei auf dem Holzweg. Sehen Sie das denn auch so?
Nein, das würde ich ganz bestimmt nicht sagen. Also erst einmal ist es so, dass der Klimawandel hat ja verschiedene Dimensionen. Einerseits geht es darum, wie ich die Produktion gestalte, wie ich jedem wirklich Klima. Das zweite ist, was ich anbauen kann. Also ich kann einerseits reagieren auf den Klimawandel und ich kann auch auf die Klimapolitik reagieren. Und die Klimapolitik ist sozusagen das beste Geschenk für die Landwirtschaft, das es überhaupt gibt, weil man plötzlich neue Sachen anbauen kann, die man vorher nicht anbauen konnte. Das heißt, wir haben neben der Klimafolgenfrage auch die Klimapolitikfolgenfrage da, die Wirkung hat. Und ich habe den Eindruck, wenn ich mit Landwirtschaftsvertretern geredet habe, dass die Sorgen der Landwirtschaft, gerade weil es die Arbeitsphasen der Landwirtschaft nicht so hoch sind, dass man dort doch recht gebremste Ängste hat. Es gibt andere Bereiche, wo man mehr Ängste hat, und ich würde auch meinen gerechtfertigterweise, und mit Landwirtschaft würde man nicht dazu den primären Schadensempfänger nicht sehen.
Das ist unbilligen, dass es auch neben Verlierern Gewinner gibt im Klimawandel relativ.
Naja, das ist so eine Sache mit den Gewinnern und Verlierern. Sie können natürlich subjektiv jetzt, das hat mir vorhin jemand gefragt, einen schwedischen Bauern zum Gewinner zählen, der auf einmal Wein anbauen kann. Ja, aber Herr Waldmann hat in seiner Einführung ja durchaus von der Trägheit des Klimas gesprochen, und wenn man kurzfristig einen Gewinn hat, heißt das noch lange nicht, dass die nachfolgenden Nationen auch einen Gewinn davon haben. Also werden wir mal konkret mit dem Meeresspiegelanstieg. Wir wissen zwar nicht, das sagte ich da schon, genau wann Grönland und vor allem wie schnell Grönland komplett im Meer verschwinden würde. Man glaubt aber, dass wenn man das berühmte 2-Grad-Ziel der EU-Kommission und der Bundesregierung deutlich verfehlt, dass man dann das Abschmelzen Grönlands nicht mehr verhindern kann. Das würde einen Meeresspiegelanstieg von 7 Metern bedeuten. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie schnell das passiert, aber man würde es nicht mehr stoppen. Das ist einfach der Punkt. Kurzfristig kann man einen Gewinn haben, langfristig ist das natürlich auf Kosten der anderen. Und das meine ich mit Nachhaltigkeit. Das kann nicht angehen, dass wir uns kurzfristig Erfolge erkaufen auf Kosten der nachfolgenden Generation. Denn es geht nicht nur um eine Generation, es geht nicht um 2 Generationen, es geht um viele, viele Generationen, die wir im Begriff sind zu beeinflussen. Und ich kannst nicht akzeptieren, dass du so egoistisch bist und sagen, okay, wir nutzen das jetzt voll aus und versuchen, das nicht so weit es geht, zu vermeiden und sozusagen alle Lasten den Nachbarn in der Nation aufzubürden, so wie wir das auch in anderen Bereichen machen, nämlich Staatsverschuldung, wie andere Geschichten, die jetzt verschieben die Bedingungen oder die Probleme immer auf nachfolgende Generationen. Und deswegen sage ich eben, wir müssen nachhaltig auf diesem Planeten leben. Und das ist viel mehr als Klima, das ist sozusagen eine Frage, eine existenzielle Frage, vor der wir Menschen wirklich stehen. Und ich glaube, das darf man nicht mehr niedlichen, das ist wirklich so.
Herr von Scholz, was machen Sie denn so optimistisch, dass wir das trotzdem noch gucken werden?
Ich gucke mir einfach die Geschichte der Menschheit an, womit wir eigentlich insgesamt immer fertig geworden sind. Und das ist ziemlich viel. Und ich habe einfach Zutrauen, und das ist in der Tat eine sehr subjektive Aussage, Zutrauen in die Innovationskraft der Menschen.
Sie waren mehr als ein Wunder.
Also ich habe Zutrauen in die Innovationskraft der Menschen, dass auch diese Schwierigkeiten, die nicht in der Tat natürlich von uns aufkommen, und den Klimawandel zu vermeiden, ist eine der großen Herausforderungen, die wir zu stellen haben. Und auch die anderen Fragen, die die Boeing gestellt hat, sind Fragen, die wir stellen müssen. Und ich glaube auch, dass wir das, wie gesagt, von der Innovationskraft, die wir haben, hinkriegen werden. Wir sollten aber auch darüber klar sein, dass dies alles wirklich in einem kulturellen Rahmen stattfindet. Wir sind alle Träger westlicher Kultur. Und diese westliche Kultur beeinflusst uns natürlich auch. Diese Vorstellung, dass wir die Welt verbrauchen, ist in dem Sinne auch nicht super neu im Westen. Wir sollten uns tatsächlich ein bisschen mehr mit der Geschichte der Ideen beschäftigen, was wir früher so gedacht haben und wo wir uns früher gedacht haben, obwohl wir damals auch besten Willens waren und glaubten, alles richtig eingestellt zu haben. Am Ende hat sich das oft doch als anders herausgestellt. Und wenn wir von Zukunft reden, dann sollten wir wissen, dass alle Szenarien, die wir, über die wir heute reden, in einem Sinne völlig falsch sind. Sie enthalten nämlich keine Überraschungen. Und eines, dessen wir wirklich sicher sein können, ist, dass es Überraschungen geben wird. Entwicklungen, die wir heute nicht wissen, die wesentlich sein werden für die zukünftige Entwicklung. Wir können die natürlich nicht jetzt sagen, sonst wäre es ja keine Überraschung. Aber wenn wir uns in der Vergangenheit ansehen, dann ist dies ein wesentliches Element. Das heißt, alle Planungen, die wir heute machen, wird auf Entwicklungen treffen, die wir heute gar nicht antizipieren können. Und es kann gut sein, dass andere Probleme ähnlicher Größenordnung auf uns zutreten. Das sollten wir nicht vergessen, der Gelegenheit.
Ja, natürlich gibt es immer Überraschungen. Es kann auch einen Komet treffen. Natürlich. Ich meine, aber ich finde, das ist eine ziemlich schwache Argumentation. Es gibt auch so etwas wie ein Vorsorgeprinzip. Wir würden auch nicht unsere Kinder einfach auf die Straße laufen lassen, sondern wir verhindern es. Ja, und genauso ist es doch hier auch, dass wir irgendwie, selbst wenn die Modelle nicht sicher sind, das sage ich ja auch, natürlich gibt es Unsicherheit in den Modellen, aber ich denke mal, wenn wir wieder zu den Extremen kommen, ich meine, wenn alle Modelle voraussagen, dass Trockenperioden zunehmen werden, wenn wir heute schon beobachten, dass das auch der Fall ist, auch wenn man durchaus streiten kann, wie viel Anteil hat der Mensch, wie viel Anteil haben die natürlichen Einflüsse, dann kann man das nicht negieren und dann muss man darauf reagieren. Und die Entwicklung im Moment verläuft ja auch viel schlimmer, als wir es angenommen haben. Wir können ja, ich meine, wir reden ja nicht seit heute über das Klimaproblem, wir können ja uns mal angucken, wie hat sich die Entwicklung, die tatsächliche Entwicklung eigentlich gestaltet vor dem Hintergrund dessen, was wir, sagen wir mal, vor 10, 20 Jahren angenommen haben, wie wir Menschen uns verhalten würden. Stichwort CO2-Ausstoß. Ja, ich sage ja, wir müssen ja irgendwas annehmen. Wir wissen ja nicht, wie wir Menschen uns verhalten. Das heißt, wir müssen irgendwie was annehmen, wie viel CO2 geht in der Atmosphäre durch unsere menschlichen Aktivitäten. Und dann haben wir sowas wie ein Worst Case definiert. Und wenn wir uns mal angucken, was ist denn tatsächlich passiert jetzt in den letzten 20 Jahren, dann liegen wir über dem Worst Case, über dem, was wir wirklich angenommen haben. Das heißt, wir entlassen viel mehr dieses CO2 von anderen Spuren, als wir uns in unseren kühnsten Träumen haben erträumt. Und das Gleiche gilt natürlich für die entsprechenden Entwicklungen der Temperatur, des Meeresspiegels und auch des Eises. Alles verläuft exakt am oberen Rand dessen, was wir überhaupt für möglich gehalten haben. Insofern finde ich, kann man das nicht negieren, auch wenn vielleicht andere Dinge passieren, das weiß ich nicht. Aber irgendwo muss es doch so etwas wie Vorsorgeprinzip geben.
Herr von Schreck hat ja eben schon von Überraschungen gesprochen. Was halten Sie denn von diesen sogenannten selbstverstärkenden Effekten? Also zum Beispiel, dass der Permafrostboden auftaucht und dann doch nochmal viel, viel stärker CO2 in die Atmosphäre eingetragen wird. Sind das Sachen, die denkbar sind und macht Sie das ein bisschen skeptisch, ob wir das tatsächlich dann alles so meistern können?
Ja, natürlich gibt es diese Prozesse. Ich glaube aber, dass ich hier zwei Sachen dazu sagen will. Erstens denke ich, müssen wir in den nächsten Jahrzehnten vermutlich nicht mit diesen Prozessen rechnen. Selbstverständliche Prozesse gibt es, die wirken auch jetzt schon, aber es geht ja wirklich um diese dramatischen Geschichten, wie Auftauchen des Permafrosts, Entweichen von Methangasen aus den Weltmeeren und so weiter. Das sehe ich jetzt in den nächsten Jahrzehnten nicht. Das andere, denke ich, um auf die Überraschung nochmal zurückzukommen, es gibt natürlich auch Überraschungen in negativer Hinsicht. Das beste Beispiel ist das Ozonloch. Damals, in den 70er Jahren, war ja die Diskussion genau die gleiche wie heute. Also die Wissenschaftler haben gesagt, die Hälfte der Welt zerstören die Ozonschicht. Die Wirtschaft hat gesagt, alles so ist Zeug, man kann doch nicht so ein paar durchgeknallten Wissenschaftlern glauben. Und die Politik hat gesagt, na, erstmal abwarten und sie trinken. Und dann ist das Unglaubliche passiert, man hat das Ozonloch entdeckt. Und das war etwas, was kein Wissenschaftler vorhergesagt hat. Das heißt, Überraschung gibt es immer in beide Richtungen. Das heißt, positive, vielleicht, dass alles nicht so einfach oder so schlimm verläuft, wie man dachte. Aber, und so sieht es im Moment jedenfalls aus, es kann auch sein, dass alles viel schlimmer kommt, als man dachte, weil man eben bestimmte Prozesse nicht berücksichtigt hat. Und genau deswegen, das will ich nochmal sagen, will man eben versuchen, die Erwärmung, soweit es geht, zu begrenzen bei 2 Grad, weil man hofft, dass man dann noch einigermaßen in diesen linearen Bereichen der Erwärmung bleiben, das heißt ohne große Schwellenwerte zu überschreiten, die dann irgendwelche unmittelbaren Prozesse auslösen.
Also vielleicht mein Wort Überraschung. Ich meine damit sowas wie AIDS und 9/11. Ich meine keine Klimaüberraschung. Es gibt ja noch andere Probleme in der Welt als im Klima.
Aber Sie macht das nicht wahr, dieses dramatische Bild, was Sie da zeichnen. Sehen Sie das etwas optimistischer?
Ich glaube schon, dass wir mit einer schwierigen Herausforderung zu tun haben. Andererseits sehe ich nicht, dass uns eine wesentliche Trendwende gelingen wird. Ueli hat das eben dargestellt, dass wir in Bezug auf die CO2-Emissionen die Ziele nicht erreicht haben. Das ist für mich nicht zu sehen, wie diese Ziele erreicht werden sollen. Ich sehe nicht, wie das 2-Grad-Ziel, von dem alle reden, erreicht werden soll. Ich glaube, das ist lediglich eine politische Zahl, die deshalb genannt wird, weil man glaubt, dass er die kleinste Zahl, die man erreichen kann. Das ist sozusagen der logische Krüppel, mit dem argumentiert wird. Also ich sehe nicht, dass es das gelingt, und sondern meine ich, müssen wir dazu übergehen, uns zu finden, was machen wir damit. Das kann nicht dadurch gelingen, dass wir alle kollektiv Fahrrad fahren und Glühlampen, Fahrlampen einschauen sind. Vielleicht wichtige symbolische Akte, aber sind eben nicht mehr. Wir wissen in dem Sinne kaum etwas. Und das von nichts bis ganz wenig. Wenn wir das Problem wirklich angehen wollen, dann müssen wir irgendwie eine größere Skala arbeiten, sie erneuern, oder wir müssen uns vielmehr darum bemühen, dass die Änderungen, die wir nicht vermeiden können, denn wenn wir in 2 Grad Wandel haben, haben wir auch noch ordentlich Wandel, dass wir mit denen irgendwie umzugehen lernen. Da ich nun mal eine Positionskraft im Menschen glaube, weil ich glaube, werden wir das schon hinkriegen, deshalb ist das, werden wir gleich schon gucken. Aber wir müssen sogar klar sein, dass das, was wir üblicherweise unter Klimarettenmaßnahmen hören, dass das am Ende nicht greift. Und das ist zwar eine wunderbare Gelegenheit, um sich besser zu fühlen, als irgendwelchen miesen Amerikanern, die dicken Autos für die CO2 versteuern, aber auch wir nur mit Fahrrad fahren und Glühlampen einsetzen, die wir weniger verbrauchen, fein. Schöne symbolische Akte, aber sie müssen nicht wirklich ermitteln. Und die Sache mit dem Beispiel, wenn man glaubt, dass daraufhin werde ich lesen, dann ist auch alle tun, kann ich Ihnen sagen, ich glaube auch nicht.
Herr von Storch, für die Veranpassung angeben, dass sich ändert die Klimaweise zu seinem Kohlendioxidausstoß zu beenden, zu Senken sowieso nicht mehr klappen kann.
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, wir sollen das so weit vermindern, wie wir das können. Ich glaube, ich bin noch nicht optimistisch, dass dieser Anteil der Verminderung sehr groß sein wird. Wenn er sehr groß ist, freue ich mich darüber. Das ist bitte eine wirklich andere Nuance, als Sie das eben gesagt haben.
Dankeschön. Sie haben aber immer gesagt, dass es mit dem Anpassen auch sehr schwierig werden kann, dass wir zum Beispiel die Deiche für die Küstenstädte gar nicht hoch genug ziehen können, allein schon also bis zum Ende dieses Jahrhunderts, wenn das eintritt, was der IPCC als schlimmsten Worst Case ausgemalt hat.
Ja, ich komme gleich nochmal auf die Anpassung zurück, aber ich möchte nochmal ein bisschen hier darauf kommen, ob wir es schaffen oder nicht, den CO2-Ausstoß wirklich zu senken. Im Moment sieht es ganz schlecht aus und im Moment ist auch gar keiner glaubwürdig. Also weder die Politik, noch die Wirtschaft, noch wir Bürger selbst. Also wir haben kollektives Versagen, das muss man einfach so deutlich sagen, das kann sich, glaube ich, keiner von uns hier dabei ausnehmen, dass wir kollektiv versagen, zumindest was sozusagen die Reduktion von CO2 angeht. Nun, das Ganze, und da gebe ich Hans von Schröder natürlich recht, ist ja nicht dadurch zu schaffen, dass wir mehr Fahrrad fahren oder irgendeine Art Glühlampen, also in den Schwallern reinschrauben und so weiter. Darum geht es auch gar nicht. Ich höre auch immer von der Energiewirtschaft, ja, wenn die Sprache auf erneuerbaren Energien geht, ja, was machen wir denn, wenn der Wind nicht blöd oder wenn die Sonne nicht scheint, oder sage ich immer zu denen, ich bin ja auch nicht blöd, das weiß ich auch, wir brauchen hier Energiesicherheit, aber wenn man das nur mal auf einen etwas größeren Maßstab betrachtet, also wenn man zum Beispiel mal im Rahmen der EU betrachten, dann wird immer irgendwo die Sonne scheint, irgendwo wird immer der Wind weht, irgendwo man sieht immer Wasserkraft, Erderwärmung und so überall. Das heißt also, theoretisch und nur theoretisch, wäre das alles überhaupt kein Problem, den CO2-Ausstoß ziemlich schnell zu senken. Das Problem ist nur, dass offensichtlich es Interessen gibt, und sind vor allem wirtschaftliche Interessen, das ist wahrscheinlich auch kein Geheimnis, die dagegen stehen, dass das nicht passiert. Wenn sie es heute wollten und sich alle Regierungen darüber verständigen würden, ja, wir machen es, dann hätten sie in 30, 40 Jahren die gesamte Energiewirtschaft umgestellt auf erneuerbare Energien. Nun können wir darüber diskutieren, warum das nicht passiert, und vielleicht hat Herr Schröder recht, dass es auch nie passieren wird, und zumindest nicht im großen Maßstab. Aber ich persönlich möchte mich noch nicht beschweren. Ich sage, es ist möglich, wir haben die Technologie, es wird natürlich noch Innovation geben, das macht das Ganze noch einfacher. Also warum wollen wir es nicht versuchen und warum sagt man es nicht den Leuten, dass das geht? Und schier unglaubliche Dinge können ja passieren, das haben wir dann einfach gar nicht gesehen. Wissen Sie, ich war 85 bei der Humboldt-Universität unter Vorträge gehalten und die Grenze, die war so dicht wie nur irgendetwas. Ein paar Jahre später war die Wiedervereinigung da. Also ich glaube das nicht. Ich glaube, die Zeit ist reif und angenommen, es würde so etwas, klingt dann nicht mehr bescheuert, weiß ich auch, und da kann man gut Witze drüber reißen, aber angenommen, so etwas wie ein Umweltbauerschock würde kommen und es wäre der nächste amerikanische Präsident oder die nächste amerikanische Präsidentin, dann bin ich mir sicher, dass wir das zweite Ziel noch erreichen können. Gut, zweiter Punkt, Anpassung, klar, wir müssen uns anpassen, denn eine bestimmte Entwicklung können wir sowieso nicht mehr verhindern und ich gehe auch mal davon aus, dass es sehr, sehr schwierig sein wird, sagen wir mal 1,5 Grad kriegen wir auf jeden Fall und wenn wir jetzt noch sehen, einfach die Entwicklung vorschreiben, wie wir sie jetzt sehen, wie die Trends sind, dann heißt das natürlich schon, dass viele Regionen sehr stark davon betroffen sein werden. Es werden aber vor allem die Regionen, das zeigen alle Analysen, die sich so auf Gefahrenpotenziale konzentrieren, es werden vor allem die Regionen sein, die in den Tropen sind, das heißt die Entwicklungsländer, die sind besonders stark gefährdet, was diese ganzen Änderungen angeht. Und deswegen sagen auch die Entwicklungsländer, es muss so etwas wie einen neuen Global Deal geben. Das heißt also, die Kosten der Anpassung dürfen jetzt sozusagen nicht in Entwicklungsländern aufgebürdet werden, sondern die Industrienationen müssen die Kosten mittragen. Und vor allen Dingen dieser Global Deal muss auch beinhalten, dass wir technologische Entwicklungen voranbringen in Richtung der erneuerbaren Energien, in Richtung der Energieeffizienz und die dann dort eben auch in den Entwicklungsländern zur Verfügung stellen. Denn das ist natürlich wichtig, die Chinesen werden sich nicht nehmen lassen, sich zu entwickeln. Sie werden es so tun, wie wir es vor 100 Jahren gemacht haben, wenn wir ihnen nicht Alternativen bieten.
Herr von Schleich, Sie haben mal gesagt, dass Politik und Wissenschaft diese Frage der Anpassung harmonisiert. Wie meinen Sie damit?
Das hat sich schon etwas geändert in den letzten Jahren. Aber die Debatte wird im Wesentlichen auf Energiesparen verkürzt. So wie Mui das in seiner Einführungsstatement auch gesagt hat, es geht eigentlich um etwas Größeres. So sehen wir, dass tatsächlich in dieser Debatte das Klimathema nicht immer so ernst genommen wird, wie ich es gerne hätte, nämlich es geht wirklich um das Klima selbst. Es wird eben sehr gerne auch als ein Vehikel genommen zur Menschenverbesserung, zu einem insgesamt umweltgerechteren Verhalten. Und dazu gehört natürlich auch, dass man weniger Energie verbraucht.
Das kann ich sagen.
Das kann ich nicht sagen, aber ich muss sagen, ich nehme das Klimathema wirklich selbst ernst. Ich meine, zuallererst geht es mir darum, dass wir das Klimaproblem in den Griff bekommen und danach können wir dann die Menschen besser machen. Haben wir auch eine Erfahrung, wie man das macht, entscheidend. Aber ich finde, das Klimathema ist ein bisschen mir ein bisschen zu wichtig dafür, dass ich es diesen Zweck als Hilfsmittel einsetze. Und wenn ich eben dann frage, was kann ich denn tun mit dem Klimawandel, der nun auf mich zukommt, ich kann versuchen, ihn zu begrenzen, ich kann ihn nicht vermeiden. Also wenn man daran meldet, ist unser, ja, ich will nicht sagen, aber ist Wunschdenken. Ich kann dafür sorgen, dass ich sage, es wird einfach weniger CO2, wenn ich jetzt mal das CO2 lasse, hergestellt ist, da weniger wegnehmen kann. Das ist das große Thema, das jetzt ins Zentrum gesetzt wird. Dann kann ich sagen, von dem CO2, das entsteht, geht weniger in die Luft. Damit fangen wir jetzt so langsam an. Dann kann ich anfangen, darüber nachzudenken, kann ich vielleicht mehr CO2 rausholen. Ja, sonst kann ich dann sagen, wenn ich merkwürdige Geschichten machen, dass ich was mit der Strafbilanz ändere. Und wenn das Thema so gravierend ist, wenn es so gefährlich ist, dann macht es mir schon Sinn, zumindest auf der Forschungsseite mal nachzudenken, wie denn die Rettungspunkte aussehen könnten, wenn es wirklich so schlimm würde. Insofern meine ich, Forschung in dieser Frage ist angemessen. Andererseits eine sichere Bank ist, dass wir Veränderungen bekommen. Die Temperaturen steigen, die werden weiter steigen. Der Wasserstand steigt, der wird weiter steigen. Wir werden wissen, also das, was uns zukommt. Ich bin auch davon überzeugt, dass wir stärker starke Schäden bekommen, ob wir die jetzt schon haben. Darüber können wir uns wieder streiten, ob das Unsinn ist oder nicht. Ich glaube, meine Position ist nicht ganz Unsinn, aber vielleicht haben wir da verschiedene subjektive Meinungen dazu. Aber das bedeutet natürlich, dass wir heutzutage über neue Kanalisationssysteme in Kiel bauen müssen, und darüber nachdenken muss in Hamburg. Aber worüber reden denn die Kommunalpolitiker, wenn sie über Klimawandel reden? Dann reden sie auch über Energiesparen, reden sie nicht über neue Kanalisationssysteme, die ausgerichtet werden sollen für diesen Zweck. Die Themen kommen gar nicht vor in der öffentlichen Debatte, die kommen vor in Amtsflug. Die kommen in den amtsverländlichen Räumen, das diskutiert, in Husum, wenn es um Wissenschaft geht. Ja, da diskutiert aber nicht in der Öffentlichkeit. Das war ursprünglich so, dass es überhaupt nicht vorkam. Und der Grund, warum es nicht vorkam, wie es auch Al Gore hat, das eben immer gegen die Anpassung geredet, weil es sozusagen die Moral nicht. Das ist ja der Neustoß, der da den guten Ansatz, dass wir das Klima retten, das gelingt nicht. Also reden wir nicht darüber.
Finden Sie das auch so, dass da nicht darüber geredet wird, dass das ein Tabu ist?
Ich glaube nicht, dass das ein Tabu ist. Es wird wenig darüber geredet. Das ist ja offensichtlich. Ich glaube, es liegt vor allem daran, dass die Menschen nicht begreifen, dass das, was wir heute sehen, eigentlich gar nicht das ist, was wir selbst an Klimaänderung verursacht haben, sondern das, was unsere Eltern und unsere Großeltern verursacht haben. Das heißt, sie unterschätzen die Trägheit des Systems. Sie wissen nicht, dass egal, was wir tun, die Entwicklung in den nächsten Jahrzehnten ohnehin so weitergeht, wie sie im Wesentlichen in den letzten Jahrzehnten gewesen ist. Einfach wegen der Trägheit, wie bei einem Auto, bei dem sie Vollgas geben, da ist der, wenn sie die Geschwindigkeit erreichen, dann ist eben der Grenzweg auch entsprechend lang. Und der Grenzweg ist ja schon ziemlich lang in einigen Jahrzehnten. Insofern, klar, wird die Entwicklung weitergehen und deswegen würde ich auch nie sagen, wir sollten jetzt nicht über Anpassung diskutieren. Das ist wichtig. Ich glaube, das haben inzwischen auch alle Politiker, zumindest alle, die ich kenne, begriffen und insofern wird schon darüber nachgedacht und auch die Kommunalpolitiker denken darüber nach und fragen mich auch, was müssen wir, womit müssen wir rechnen, Kanalisation, Stichwort des Gefahren, das erzähle ich Ihnen dann auch immer, Deiche werden ohnehin erhöht, auch das passiert ja, insofern glaube ich nicht, dass das tabuisiert ist, ich glaube einfach, das Verständnis des Klimas ist noch nicht so weit in großen Bereichen der Öffentlichkeit, dass man da schon erkannt hat, dass die Entwicklung auf jeden Fall weitergeht in diese Richtung. Aber ich kann ja nur sagen, an sich haben wir da gar keine Distanz. Natürlich müssen wir uns anpassen. anpassen. Gerade von der Mond ja auch, dass die Emissionen so rapide steigen, die weltweiten Emissionen, wie sie es im Moment tun.
Das Sens scheint ja wohl eher daran zu bestehen, dass Herr von Storch, wenn ich Sie jetzt mal richtig interpretiere, Menschen, die viel warnen, Klimaforscher, die viel warnen, sie warnen ja relativ für eine Art moderner Moralprediger hält. Relativ, Sie haben zum Beispiel mal gesagt, wir sollen der Natur nicht so sehr ins Handwerk pfuschen. Sehen Sie das auch so, dass Sie, wollen Sie da bewusst an religiöse Gefühle bei den Menschen appellieren?
Das ist mir völlig fern, hier an Gefühle zu appellieren. Ist mir auch völlig klar, ob ich als Moralapostel tituliert werde oder nicht. Ich sage einfach, das, was Stand in der Forschung ist, aber ohne das jetzt eben übertreiben zu wollen, ich meine, die Entwicklungen, die wir in den Modellen sehen, die sind einfach ein ziemlich schlimmes Szenario. Das heißt, da müssen Sie gar kein Moralapostel sein, sondern das muss doch von meiner Aufgabe als Professor sein, darüber zu berichten, was ich eigentlich mache. Und ich muss das gar nicht überhöhen oder das jetzt in irgendeinen moralischen Zusammenhang stellen. Ich sage nur, die Entwicklung wird so und so sein, wenn wir das und das tun. Und dann kann jeder letzten Endes selbst entscheiden, ob er oder sie das will oder nicht. Also ich mache da keine Vorschriften, und wenn wir sozusagen in einem gesellschaftlichen Konsens entscheiden, wir lassen uns auch ankommen, ja, Herr Gott, dann lassen wir uns auch ankommen.
Herr von Storch, Sie dagegen haben öfters davon gesagt, Sie wollen den Menschen geradezu die Angst vor dem Klimawandel nehmen. Ist denn aber nicht auch der Wunsch, sich anzupassen auf Schreckensszenarien, wird er nicht doch auch durch Angst letztendlich motiviert?
Wollen wir das, wo ich sage, die Menschen dürfen sich schon selbst entscheiden, sie müssen nur wissen, wenn sie nicht das richtige tun, kommt der Busche an. Kommt der Busche an, im Haus. Das ist eben schon so, der kommt da. So, in dem Sinne fragen wir das Leben. So, wie war ich noch Frage gewesen?
Zum Moralpredigen. Also, da habe ich zwei Fragen an Sie. Erstens die Angst. Sie sagen, wir sollen Menschen die Angst nehmen. Ich würde sagen, wenn man solche Warnungen von Herrn Latif hört, bekommt man Angst. Wenn man, aber ohne Angst tut man dann irgendwas, tut man sich dann überhaupt nur anpassen, wenn man keine Angst hat?
Also, ich glaube, Angst ist immer schlechter Ratgeber. Angst ist nicht, führt nicht zum rationalen Verhalten, führt nicht zu einer rationalen Aufnahme, Wahrnehmung von Gefahren. Und damit habe ich dafür viel Umgang. Für mich ist so grobisch natürlich die geophysikalische Gefahr wie der Sturmflug. Von ihnen hat man Respekt, wenn ich unbedingt Angst. Und an die hat man sich anzupassen. Und das gelingt auch. Und das ist der Rest, den sie da. Wir mit dem Rest des Bekannten umgehen. Und dazu muss ich ja nicht den Menschen Angst machen. Und ich glaube, Angst machen hilft nie. Aber das ist jetzt eine sehr persönliche Meinung. Und ich kann es sagen, interessantes Projekt gedacht von dem Professor. Ich muss das denen dann ja sagen, weil ich bin kaum Professor. Aber ich finde, als Professor sollte man schon mal ein ganz deutliches Zeichen setzen, wie lange wir denn Professor sind. Das meine ich jetzt nicht in wie viele Jahre lang, sondern bei welchen Themen. Wovon verstehe ich denn was? In welchen Fragen weiß ich mehr Bescheid, besser Bescheid als ein Traufeder zum Beispiel? Das sind ja nicht so viele. Weil ich bin Fachidiot wie alle Professoren. Ich weiß einige Sachen wirklich gut. Ich weiß wirklich gut über Staubwolken Bescheid. Ich weiß sehr gut über Szenarien über Staubwolken Bescheid. Da weiß ich wirklich eine ganze Menge. Über andere Dinge weiß ich eigentlich gar nichts. Sie sind genauso wie Herr Traufeder oder Herr Weniger. Und ich denke, viele Fragen, die wir hier ansprechen, sind jenseits einer Kompetenzgrenze. Und ich als Wissenschaftler sollte mich, wenn ich als Wissenschaftler spreche, und ich bin ja hier eingeladen worden, nicht weil ich so netter Kerl bin, oder effizient und sinnvoll, sondern weil ich irgendwie Einsicht habe in Dinge, und dann sollte ich mich auch daran halten, an diese Dinge, wo ich das im Wesentlichen weiß. Und wenn ich diesen Bereich verlasse, dann muss ich ein Schild geben und sagen, ich verlasse jetzt meinen Kompetenzbereich und äußere mich auf einem Kompetenzniveau, das völlig identisch mit jedem anderen hier brauchen. Und wenn ich von Angst rede, dann ist es genau diese Ebene, von der ich das rede, dass ich als Bürger sage. Es ist nicht gut, wenn Menschen Angst haben. Ich glaube, wir begegnen uns vernünftiger mit keiner Angst. Das ist eine subjektive Darstellung. Und wenn jemand sagt, nein, ein bisschen Angst ist ganz gut, um die Leute besser zu machen, dann okay, dann ist es eben eine andere Annahme, die wir gemacht haben.
Sehr gerne.
Ja, ich meine, natürlich ist Angst keine Ratgeber, das wissen wir alle. Aber ich habe ja auch gesagt, dass ich eigentlich gar keine anspielen will. Nur ich kann es natürlich nicht vermeiden, wenn wir, angenommen, wir bekommen eine Erwärmung von 4 Grad bis 2100, kann ich nicht umhin zu sagen, das wäre einmalig in der Geschichte der Menschheit, sowohl was das absolute Niveau angeht, also was die Geschwindigkeit angeht, mit der sich das einstellt. Ich meine, kann man mir vorwerfen, dass ich ernst mache, aber das sind nun mal die Fakten. Und ich denke, die darf man auch nicht verschweigen. Auch wenn man vielleicht damit anspürt, das weiß ich nicht, aber ich sehe schon meine Pflicht, wirklich meine Pflicht, als Wissenschaftler darin, das auch zu kommunizieren.
Führt es manchmal nicht dazu, dass man nur einseitig sich auf die, sagen wir mal, schlechten Nachrichten aus den Klimamodellen konzentriert? Nehmen wir zum Beispiel die Hitzetoten, die werden immer erwähnt. In Deutschland werden 40.000 Menschen sterben, weltweit wird es noch mehr sein. Auf der anderen Seite, durch die steigenden Temperaturen werden 1,8 Millionen Menschen weniger an Grippe sterben. Also diese Zahlen zum Beispiel, die hört man gar nicht von Wissenschaftlern. Ist das für mich ein bisschen unehrenhaft, das nicht zu erwähnen?
Ja, also nochmal, es hängt ja davon ab, wie wir uns verhalten. Also das vorweg, das ist ja nur, es gibt ja keine absolute Wahrheit in dem Geschäft, sondern wir müssen ehrlich an der Zukunft annehmen. Und im IPCC steht ja auch ganz genau drin, wenn wir heute die Treibhausgaskonzentration stabilisieren, das ist ja nur ein Gedankenexperiment, dann steigt die Temperatur bis 2100 nur nochmal um ein halbes Grad. Aber völlig irreal, dass auch heute die Konzentration nicht mehr sagt. Und so weiter, wenn wir das machen, dann sieht das und so weiter. Und dann kommen die 4 Grad sozusagen, wenn wir so weitermachen, wie die C und der CO2-Ausstoß immer weiter wächst. Das wird nicht verschwiegen, das habe ich schon mehrmals heute gesagt. Jetzt zu Ihrer Frage, das ist nicht ein Problem der Wissenschaft. Das ist ein Problem, das wir als Medien haben. Da haben wir überhaupt nichts mit zu tun. Sie werden nie solche Geschichten von mir hören, sondern das ist genau das, auch was der Spiegel übrigens macht. Ja? Ich weiß ganz genau, wie die Klimadebatte überhaupt entstanden ist. 1986, das nie vergessen, im August, Spiegelbild, Kölner Dom unter Wasser, Alp unter Wasser, Klimakatastrophe, so hat der Spiegel angefangen. Und was passiert jetzt? Genau das Gegenteil. Ja? Und dann wird sozusagen gesagt, okay, die Wissenschaftler sind sich nicht einig, weil die Medien brauchen immer was Interessantes. Und alles, was die Medien an Mist erschaffen, müssen wir Wissenschaftler dann immer ausbaden. Und das sagen. Ja, aber nicht von mir. Ja. Vielleicht von den anderen Medien. Ja, da haben sie sich gegenseitig da. Aber wie gesagt, und ich bin mir sicher, dass das von vielleicht auf meiner Seite ist, darüber müssen wir auch mal sprechen.
Aber
ich meine, das sind Medien. Es sind generell ein. Also erst einmal nur, was man so sagt. Es gibt natürlich auch manchmal wissenschaftliche Schreiben selbst in Medien. Und das ist ja nicht limitiert. Und wenn man das dann liest, dann ist man manchmal auch ein bisschen erstaunt. Also das ist ja nicht nur so, dass es immer Herr Traufelder schreibt, sondern man schreibt ja auch demokratisch selbst. Und wenn man sich das mal ansieht, dann macht man fragt man sich manchmal schon nach, was ich das so überlege. Aber so ist ja nicht.
Moment, da würde ich gerne mal ein Beispiel. Also diese Pauschalregeln lassen sich
nicht durch. Nein.
Das lasse ich nicht durchgehen. Entweder Hoffenheiter oder zurücknehmen. Das lasse ich nicht gelten. Wir waren beim Hinzepunkt, ich habe nie was bei Hinzepunkt geschrieben.
Nein.
Hier mal Full Stop, ja, und nur das behaupten und sagen, dass wir die Stimme noch was man belegen kann. Alles andere akzeptiere ich nicht.
Das kann ich nur belegen.
Aber hier, sofort.
Das ist super, das ist ganz toll. Das war nicht in den Hinzepunkten, sondern das war der Bibel in der Zeit, in der in sehr geschickter Art und Weise suggeriert wurde, dass alles mögliche momentan passiert. Oder erst Aussage 1, Aussage 2, nichts davon ist bewiesen, aber der Klimawandel ist im vollen Gange. Das war der Titel von der Zeit.
Ich habe nie einen Artikel in der Zeit geschrieben.
Wenn, aber dann nachgerückt.
Moment, ich habe noch keinen Artikel in der Zeit geschrieben. Wenn, war es bestenfalls ein Artikel, den ein Zeitjournalist geschrieben hat, der mich an ein Statement von mir. Aber ich habe nie einen Artikel in der Zeit geschrieben. Da sieht man schon, wie gut du hier recherchierst.
Also, der Artikel wurde, ich glaube, an sich in der Zeit, dass die steht, der haben wir ihn geschrieben, glaube ich, dass er das getan hat. Schickt es dir gerne, das ja. Das wird mir ein Verfügung sein. Aber wenn wir jetzt die Medien, ich glaube, wir sollten mal ein bisschen über die Medien reden. Und der Wissenschaftler ist manchmal, und das will ich jetzt gerade nicht hier beschweren, ganz heiß, oftmals eine Vorstellung da, dass Medien so eine Art Sekretäre seien, die aufzuschreiben hätten, was wir Wissenschaftler denn meinen. Das ist richtig. Weil ich glaube, das ist ein grundsätzlich falsches Verständnis von Medien. Medien sind eine unabhängige Einrichtung, demokratische Einrichtung, Bildungsprozess. Und die sollen eben ihre eigene Wahrnehmung wieder darstellen. Ihre Sichtweise, die nämlich gemischt ist aus sehr verschiedenen Zugängen und damit viel breiter ist als das, was wir tun. Deshalb möchte ich mich an diese Medienstelle nicht anschließen und feststellen, wir haben die Medien, die wir verdient haben. Das heißt, wenn wir unsere Medien beschimpfen, dann beschimpfen wir uns zu Recht selbst. Weil genau diese Medien wollen wir haben.
Also, der von Steuck hat kritisiert, dass Teile der Wissenschaft bestimmte positive Auswirkungen verschweigen. Sehen Sie das auch so?
Da ist immer die Frage, was man als positiv bezeichnet. Ich habe das Beispiel genannt mit dem schwedischen Bauern, der jetzt Wein oder sagen wir mal in 50 Jahren Wein anbauen kann. Das könnte ja als positiv bezeichnen. Sie müssen aber dagegen halten, vielleicht den Eskimo, der sich an eine Eislandschaft gewöhnt hat, der überhaupt kein Eis mehr an seiner Küste hat, wo es auf einmal Wellengang gibt, wo sein ganzer Lebensraum sozusagen zerstört wird. Ja? Was man aber sagen will, ist, natürlich haben sie vielleicht Gewinner, ja, aber auf der anderen Seite haben sie vielleicht Verlierer. Und ich finde es eben nicht richtig, das eben gegeneinander zu wiegen oder auch zu werten. Deswegen wehre ich mich eigentlich dagegen, immer von Gewinnern zu reden, weil dann müssen sie gleichzeitig auch von Verlierern sprechen. Weil sie können nur von Gewinnern reden, wenn alle gewinnen.
Ich würde nochmal was nachfragen zu diesem Streit gegen. Vielleicht liegt das ja auch daran, dass Herr von Steuck auch schon Ihren Namen genannt hat in mehreren Publikationen. Haben Sie Herrn Lasik zusammen mit anderen Klimaforschern, der Schellenhuber und Stefan Rasow zum Beispiel genannt, als Klimaforscher, die Leute wachrütteln wollen mit ihren Prognosen. Ich würde von Herrn Lasik gerne wissen, ob Sie jemanden, Ihren Kollegen Hans von Storch, wahrnehmen als jemanden, der vielleicht etwas zu stark ins
Dramatisieren? Naja, ich weiß nicht. ich glaube, wir müssen einfach sehen, und Hans von Scholz sagte das ja auch, dass alles, was wir tun, natürlich auch von den Medien sofort ausgestattet wird. Ja? Und insofern bewegen wir uns ja nicht im luftleeren Raum, sondern müssen ganz genau darauf achten, was wir sagen. Und deswegen, und das kann ich jetzt nur für mich beantworten, versuche ich jedenfalls nie, den Boden sozusagen der Wissenschaft, der soliden Wissenschaft zu verlieren, zu verlassen. Und deswegen habe ich eben auch vor ein paar Wochen in einer Filmdokumentation Teile des Films von Al Gore auch kritisiert, obwohl er dann ein paar Tage später den Nobelpreis gekriegt hat, als wissenschaftlich nicht seriös. Also ich versuche das jedenfalls, wer gelingt es mir nicht immer, das weiß ich nicht, aber ich versuche eigentlich immer sozusagen auf dem Boden der Wissenschaft zu stehen. Aber für mich ist der Boden der Wissenschaft sozusagen IPCC. Also was im IPCC drin steht, das ist etwas, was ich dann auch kommuniziere. Aber klar, man kann über den einen oder anderen Punkt auch schreiten, darum liegt ja auch letzten Endes die Wissenschaft. Und ich glaube, eins ist auch ganz wichtig, dass man nicht im eigenen Sack schmort. Also, dass man nicht eine Scheinsicherheit in der Forschung gewinnt. Weil letzten Endes gibt es natürlich eine Tendenz, dass alle versuchen, in eine bestimmte Richtung ihre Ergebnisse zu bringen. Und dann abweichende Resultate bekommen, dann bedarf es schon ziemlicher eines gewissen Mutes, davon auch zu publizieren. Aber ich scheue mich nicht davor. Ich habe das mal mit Americans gemacht. Alle Welt redet davon, Klimawandel, Hurricane Katrina, und das ist unter anderem der Beweis. Ich habe dann eine Arbeit publiziert, in der ich ziemlich deutlich gemacht habe, dass wir zwar einen Anstieg der Hurricane-Aktivität sehen, aber dass man nicht sagen kann, dass das nun außergewöhnlich ist im Rahmen der natürlichen Schwankungen, die es eben sonst gibt. Also, ich denke, das ist das Entscheidende. Alles andere finde ich ein bisschen Beiwerk. Ob ich in der Wahl bin und er in der Verarmung oder umgekehrt. Ich glaube, Maß aller Dinge ist die Wissenschaft. Und wir sind ja in einer Universität, wir sind beide in Exzellenzklustern tätig. Und nur darum geht es. Und das müssen wir auch so ein bisschen kommunizieren.
Du möchtest was darauf sagen?
Ja, das stimmt schon.
Aber da kann ich auf die Tische
sagen. Sollte ich mal auf ein Problem weisen. Natürlich ist es nicht ganz einfach, Klimaforschung heutzutage zu sein, weil man damit rechnen muss, dass tatsächlich alle Überlegungen, die man anstellt, die ja oft auch zunächst vorläufigen Charakter haben, sofort auf dem Markt der Neuigkeiten landet. Das heißt, wir haben eigentlich nicht mehr die Möglichkeit, wie es in normalen Wissenschaften der Fall ist, dass man mal so ein paar Ideen vor sich hinspringt, dass man Hypothesen ausbaut, sich irrt. Und einfach sagen kann, ob drei Jahre, ja, das war eben doch nicht richtig, weil ich habe dies und dieses nicht berücksichtigt. Das geht nicht mehr so gut. Insofern, weil es viel zu ernst ist, und ich würde mir eigentlich freuen, wenn wir irgendwie mal 5 Jahre Ruhe hätten und uns zurückziehen dürfen, und dann könnten wir alles mögliche Blödsinn aufnehmen und dann würden wir uns das hin, und nach einiger Zeit kriegen wir dann vielleicht auch, würden wir dann wieder sagen, so, jetzt haben wir uns einigermaßen geeinigt, dass das eigentlich vernünftig ist, und genau das macht die IPCC. Also die IPCC ist ein wunderbarer Filter, um eben das Rauschen der Einzelmeinungen herauszufiltern und auch zu erlauben, dass Dinge, die als wahr angenommen werden, auch nachgeprüft worden sind von Ihrer Seite.
Aber Sie sprechen ja zum Beispiel davon, dass in der Wissenschaft eine Art von Selbstzensur herrscht. Sie haben zum Beispiel mal auch gesagt, dass da so eine Art McCarthy-Stimmung herrscht, und haben das bezogen auf Ihre Kritik, die Sie mal in Science.
Ja, der ist eben richtig. Also, das ist so. Also, wenn Sie gegen die Hockeystick sind, dann sind Sie für den
Rasch. Erklären Sie nochmal kurz den
Hockeystick. Das ist eine sehr vereinfachte Darstellung von der Temperaturentwicklung in den letzten 1000 Jahren, das ist ein Hockeystick. Natürlich sind historische Probleme dabei, und das wird auch noch diskutiert, aber es ist eben viel zu früh als die endgültige Darstellung der Temperatur in den letzten 1000 Jahren dargestellt worden. Wenn Sie jetzt, das ist eine interessante Sozialwissenschaft und Kulturwissenschaft, dann würde ich mich freuen, wenn viel mehr aus diesem Bereich der Mitarbeiter. Und im Hausberg ist es so, dass wenn Sie gegen den Hockeystick sind, dann sind Sie für den Irakkrieg. Und weil die gehen uns zusammen. Weil Bush ist gegen beide, gegen das andere auch. Das heißt, wir hinten finden ja sozusagen so eine Lagerbildung statt. Also Aussagen werden in Lagern geführt. Und gegen den Hockeystick sein kann man eigentlich nicht, weil der einen guten Zweck dient, nämlich pädagogisch gegen Idioten zu erzeugen, dass der Klimawandel wirklich da ist. Tatsächlich können wir mit ganz anderen Methoden nachweisen, dass der Klimawandel da ist. Wir brauchen nicht dieses. Und es ist nicht erforderlich, dass wir die Qualitätsmaßstäbe der Wissenschaft reduzieren in diesem Bereich.
Sehen
wir
das aus?
Nein, also gar nicht. Also ich glaube, man darf hier gar nicht den Eindruck erst aufkommen lassen, als wenn es Zensur oder Selbstzensur in der Wissenschaft gibt. Also, das ist einfach nicht wahr. Ich selber, das ist auch am besten, wenn ich selber in diesem Zusammenhang, ich habe immer wieder kritische Veröffentlichungen gehabt, von Americans zum Beispiel, auch zum Golfstrom, als alle der Debatte der Golfstrom, die ich zusammen habe, ich schon Arbeiten publiziert, in denen ich gezeigt habe, dass das wahrscheinlich nicht so sein wird. Das wurde zwar zuerst ein bisschen belächelt von den meisten, aber letztendlich hat sich durchgesetzt. Und das ist inzwischen eine der meistzitierten Arbeiten, die ich damals, ich glaube 2019 publiziert, die ich auch jemals geschrieben habe. Also diese Geschichten, die stimmen so nicht. Und wenn ich über diesen Hockeystick mal reden darf, das ist doch eine Scheindiskussion, also, das muss man wirklich sagen. Also da wurde doch einfach nur abgelenkt davon, dass es völlig klar ist, dass der Mensch das Klima beeinflusst. Das ist ja selbst nachgewiesen mit anderen Methoden, hast du das auch gesagt, man kann den menschlichen Einfluss nachweisen. Und dass jetzt irgendwie an irgendeiner Kurve da irgendwas zu finden, was auch in Ordnung ist, ja, aber das wurde ja dann instrumentalisiert sozusagen gegen den menschlichen Einfluss des Klimawandels. Und da hätte ich mir gewünscht, dass du da auch in der Entscheidung mal ein bisschen eingestiegen bist und gesagt hättest, das hat damit nichts zu tun, sondern das hat nur etwas mit Methodik zu tun. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, aber das kannst du gerne richtig stellen jetzt hier, bei dieser Gelegenheit, dass du das bewusst nicht getan hast.
Das ist ein Beispiel von Begriffszensur. Man darf die Kritik nicht üben, weil sie instrumentalisiert wird. Ich muss gleichzeitig sagen, was ich von den anderen Dingen meine. Also es ist insofern ein hervorragend dokumentiert, dass es diesen Effekt gibt. Danke dafür. Ich wollte das ursprünglich gar nicht in dieser Richtung bezogen, sondern es gibt natürlich durchaus andere Menschen. Und natürlich hast du wunderbar auch kritische Arbeit gemacht, das wäre ganz toll. Aber nur wenn man sich selbst beobachtet, merkt man das nicht unbedingt. Sondern dies ist eine Aufgabe an Sozial- und Kulturwissenschaften, auch in die Klimaforschung hineinzugehen und nachzuforschen, wie funktioniert diese Kultur eigentlich, in der wir leben. Und dann merken wir natürlich, in jeder Kultur gibt es Zensuren, es gibt Zensurmethoden, es geht darum, wie stellen wir fest, was richtig, was falsch ist und was verboten ist. Und das gilt auch in dem Idealstand der Klimaforscher. Natürlich haben wir diese Mechanismen da. Und man sollte nicht behaupten, dass wir absolut objektiv sein oder sonst was, sondern wir sind natürlich auch Teile, die agieren in einer, haben eine soziale Interaktion, die nach Regeln erfolgt. Und da gibt es natürlich Aussagen, die bevorzugt sind und Aussagen, die nicht bevorzugt sind. Das ist ja die Frage.
Da werden wir aber trotzdem noch auf den Hockeystick kommen. Wissen Sie, es gibt ja ganz viele Rekonstruktionen. Es geht ja darum, wie hat sich die Temperatur in den letzten 1000 Jahren entwickelt. Wenn man da eine erste Kurve, das war die berühmte Mann-Kurve, ich glaube, die wird dann als Hockeystick bezeichnet, oder ich weiß nicht genau. Es liegt einfach daran, dass in der mittelalterlichen Warmzeit war die Temperatur eher warm, dann ging sie zurück bis zur kleinen Eiszeit und seit da steigt sie wieder an. Und heute haben wir eben Temperaturen, die deutlich über denen der mittelalterlichen Warmzeit sind. Nun kann man sozusagen die Schwankungen um diese Kurven kann man diskutieren und das hat Hans von Storch auch gemacht. Aber so wie ich das sehe, gibt es keine Rekonstruktion der nordhemisphärischen Mitteltemperatur zeigen würde, dass die mittelalterliche Warmzeit wärmer gewesen ist als die Bedingungen heute. Vielleicht stimmt das nicht, aber kannst du das sagen. Und insofern glaube ich schon, ist es wichtig, dann den gesamten Kontext dieser Kurve auch darzustellen. Natürlich kann man sagen, die Kurve ist unsicher, Punkt. Ja? Und wenn Sie fragen, wenn Sie egal welchen Klimaforscher Sie fragen, wird er immer sagen, die Kurve ist unsicher, egal welche man von diesen Kurven nimmt. Aber gleichzeitig denke ich, ist es auch wichtig zu kommunizieren, dass egal welche Kurve Sie nehmen, die heutigen Bedingungen eben doch im hemisphärischen Maßstab, ich meine jetzt nicht lokal, sondern im hemisphärischen Maßstab, deutlich wärmer sind als die Bedingungen in der mittelalterlichen Warmzeit. Zumindest, wenn ich IPCC als Grundlage meiner Aussage wähle.
Well, das ist gerade im German Free Geophysical Research, wie ich auch damit genau das gemacht habe, erschien 2006. Genau das, was wir im Einfach, wir haben alle die verschiedenen Konstruktionen durchgeguckt und festgestellt, nehmen wir mal an, die Genischen, auf wann können wir sagen, dass die gegenwärtige Erwärmung nicht mehr im Rahmen der natürlichen Schranken liegt. Das ist auch in allen Fällen heraus, also ich schicke die gerne raus.
Ja, aber was kommt
dann
dabei raus?
Es kommt aus der unabhängigen Konstruktion, dann ist immer das gleiche Resultat. Die gegenwärtigen Temperaturerwärmungen, die jetzt haben sich nicht im Rahmen der natürlichen Schranken, das heißt, sie sind menschgemacht.
Ja, aber das muss man doch auch deutlich sagen.
Das haben wir ja nicht in der Veröffentlichung gemacht.
Ja, aber es wurde in der Diskussion eben nicht dargestellt, ne?
Ja, darf ich einmal da kurz unterbrechen, weil also wahrscheinlich sind hier jede Menge Fachleute im Publikum, aber vielleicht auch andere, die sich da nicht so ganz, nicht ganz so im Thema sind. Aber es gibt ja eine Verantwortung der Wissenschaft, über die haben wir so ein bisschen auch schon geredet. Es gibt einen Herrn, der auch immer für sehr viel Unruhe sorgt, der heißt Björn Lomborg und der sagt, dadurch, dass wir uns zu sehr auf das Klimathema fokussieren und das wirklich als das Zentrale und Größte und Schlimmste halten, geraten viele andere Dinge in Vergessenheit, also zum Beispiel Unterernährung, Epidemien, Malaria und so weiter. Das sind alles Dinge, die möglicherweise durch diese Überbetonung des Klimas in Vergessenheit geraten. Sehen Sie da auch eine Gefahr drin?
Ja. Ich habe es ja auch mehrmals heute gesagt, das Klimathema ist nur eines von vielen Themen und wir sollten nicht so sehen, dass wir die Lebensbedingungen insgesamt für unsere Menschen, für alle Menschen auf dieser Welt verbessern und auch langfristig gute Lebensbedingungen garantieren. Das ist ja der Gedanke der Nachhaltigkeit und insofern für mich auch ist das Klima natürlich überrepräsentiert in den Medien. Das ist jetzt aber nicht unser Problem der Wissenschaft. Ich meine, es gibt ja auch die anderen Wissenschaften, aber es liegt ja nicht an uns jetzt, dass unser Thema jetzt sozusagen in den Medien ist und jetzt Ozean Versauerung vielleicht sozusagen in den Medien ist oder wenn man ganz weggehen von den Wissenschaften, dass die Medizin vielleicht nicht so in den Medien ist. Ich glaube, da kann ich jetzt nichts für, sondern dann muss ich wieder die eigene Nase
fassen. Ich glaube aber, Herr von Stolz hält das schon so, dass die Wissenschaft durchaus eine gewisse Verantwortung hat.
Das habe ich bisher gedacht. Sorry. Also es ist schon so, dass dieser Lomborgismus, ich glaube, das ist das klar. Wir sollten sogar klar sein, dass in der öffentlichen Aufmerksamkeit nicht beliebig viele Themen sein können. Es können ja auch nicht beliebige Themen sein, aber sie müssen auch kulturell konsistent sein und sagen wir mal, wir können in Wirklichkeit mit 10 Themen umgehen. In der öffentlichen Diskussion. Da ist einer für Lady Di und einer für Borussia Dortmund. Dann können wir vielleicht 2 Umweltthemen haben oder noch ein paar andere. Aber wir müssen wissen, dass wenn wir uns eben voll auf ein Thema konzentrieren, die anderen weniger gut wegkommen, die dann nicht mehr beachtet wird. Also das ist einfach so eine öffentliche Dynamik der Aufmerksamkeit, da können wir nichts für. Ich meine, das ist aber die Natur der Sache. Und wir müssen natürlich schon klar sein, wenn wir sehr stark über das Klimathema reden, dass die anderen Themen weniger Aufmerksamkeit bekommen. Und ob wir das ändern können, das würde ich zunächst mal auch bezweifeln. Das ist eigentlich eher eine Frage an die Öffentlichkeit, dass der Öffentlichkeit dieses bekannt sein sollte, dass es eben noch andere Themen gibt. Und natürlich, wenn wir als Klimaforscher gefragt werden, was sagst du hierzu und dazu, dann sagen wir, was wir hierzu und zum Klimathema dazu zu sagen haben. Und das muss auch so sein. Und ich glaube, die meisten von uns sagen auch nicht, dass sie das allergrößte Thema selber behandeln wollen. Es gibt aber natürlich schon ein paar Herren, die richtig ordentlich auf die Kamera haben.
Es gibt ja auch zum Beispiel Forschungsgelder und Ähnlichem, die man durch dieses Thema generieren kann.
Also ich würde sagen, das Forschungsgeld ist einer von den Mythen. Also wir haben eigentlich seit einiger Zeit eher in der Klimaforschung selbst weniger Forschungsgeld. Weil viel geht in die Klimafolgenforschung, insbesondere auch die technische Klimafolgenforschung. Wie können wir effizientere Fenster bauen, das heißt an der Länge. Also die großen Geldströme sind in die Klimaforschung nicht mehr da. Manchmal hört man sehr große Zahlen, was sich dann meistens da zusammen, dass irgendein Satellit losgeschickt wird. Und man dann vergisst hinterher auch Leute zu bezahlen und die Daten angucken.
Herr Latif, Sie haben schon mal gar nicht vor langer Zeit öffentlich sogar kritisiert, dass man als Wissenschaftler auf die Pauke hauen muss, um Forschungsgelder zu bekommen.
Kann ich mich jetzt nicht daran erinnern. Woran ich mich erinnere, was ich immer sage und was ich auch hier sage, ist, so wie der von Storch auch, wenn sie nicht brauchen, keine Forschungsgelder. Also wenn es darum geht, Geld oder Klimaschutz in Anführungsstrichen, dann entscheide ich lieber für Klimaschutz. Mein Steckpunkt ist so, jeden Monat, egal ob ich das tue oder nicht. Hochschulprofessoren gehören bestimmt nicht zu den schlechtbezahltesten Menschen in diesem Land. Das gleiche gilt für meine Mitarbeiter. Ich habe eine Riesengruppe und auch die existiert, egal ob nur noch Forschungsgelder kommen oder nicht. Also ich habe diese Argumente gesagt nicht verstanden. Es ist zwar schön, wenn man noch den einen oder anderen Referenten einstellen kann, auch als Betreuer, eine ziemlich große Gruppe. Und ich habe diese Argumente nicht verstanden. Das ist irgendwie wirklich, ich kann es auch nur als Mythos bezeichnen. Ich sehe nicht, was ich davon hätte, wenn ich jetzt 10 Millionen mehr hätte. Ich wüsste gar nicht, was ich damit machen soll, weil die Zeit habe ich gar nicht. Dieses Geld jetzt irgendwie mit Mitarbeitern, ich muss mich auch um die Mitarbeiter kümmern. Und die Zeit habe ich überhaupt nicht, das zu tun.
Sie haben ja sogar einmal die Politiker ziemlich kritisiert. Sie haben nämlich gefordert, dass die Legislaturperiode ja auf einer begrenzt werden soll. Was haben Sie denn damit gemeint?
Ja, das kann ich Ihnen sagen. Wir dürfen ja nicht vergessen, auch wenn das, nicht unbedingt zu meinen Expertisen gehört, aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Politiker natürlich wiedergewählt werden wollen. Und dass Frau Merkel jetzt voll auf den Klimaticket reitet, hat natürlich auch damit zu tun. Denn man muss ja immer sehen, was sagt jemand und was passiert. Und was passiert, ist genau das Gegenteil von dem, was in der Politik gesagt wird. Ich kann mir einfach anhand der Daten belegen. Deswegen finde ich so ein Ziel, die Bundesregierung formuliert, sehr gut. Aber ich möchte auch, dass die Länder immer eingehalten werden. Wir hatten Kyoto kurz angesprochen, was muss Kyoto, wenn Kyoto nicht eingehalten wird? Ja, wenn die USA sich verabschieden, wenn Kanada jüngst gesagt hat, okay, dann bitte schaffen Sie es nicht, wir werden das nicht umsetzen können. Was nutzt es, wenn selbst die EU vermutlich die 8% Ziel bis 2012 nicht schafft? Was nutzt es, wenn der CO2-Ausstoß in Deutschland im letzten Jahr dann gleich leicht wieder gestiegen ist? Also ich finde, das muss man alles nochmal kontrastieren. Also das wird eigentlich genau das Gegenteil von dem, was aus den Mündern der Politik rauskommt. Das halte ich einfach mal fest. Vielleicht ändert sich das, dann bin ich der Erste, der Beifall klatscht. Aber im Moment ist es nicht so. Zweiter Punkt, ich habe gefordert, natürlich habe ich gefordert, man sollte, wenn man die Leute fragen, ja, was können wir denn tun? Warum passiert denn nichts? Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht liegt es daran, dass die Politiker immer nur auf Wiederwahl achten und dass deswegen keine nachhaltige Politik entstehen kann. Weil die Opposition ist immer gegen die Regierung und umgekehrt. Und deswegen können Sie letzten Endes nicht durchsetzen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich sollte mal darüber nachdenken, Wiederwahl zu verbieten. Man kann natürlich auch daran darüber nachdenken, weil das sagen, mit dem kann man nichts machen, dass man die Legislaturperiode verlängert, aber dann eben Wiederwahl ausschließt. Das ist nur einfach mal dahingesponnen worden. Das ist natürlich gerne von den Medien aufgegriffen worden. Aber irgendwo müssen wir uns darüber auch Gedanken machen, warum die Umsetzung eigentlich so schwierig ist. Aber das ist natürlich nicht mein Forschungsthema, sondern das müssen die Sozialwissenschaften letztendlich irgendwo bearbeiten.
Ja, die Umsetzung. Diese Umsetzung ist üblicherweise eine einzige Maßnahme, nämlich die Verminderung der CO2-Erzeugung. Eine andere Option wird nicht angeboten. Und stellen wir fest, was geschehen muss, ist, umsetzen, das heißt, energieeffizienter nutzen, Fernsehapparate rausziehen, damit ich es dann beigeschickt und nicht aus dem Computer abschalten, was man so macht. Und man stellt fest, es funktioniert nicht. Ja, was nun? Was machen wir denn da? Dann können wir es beklagen und sagen, wir probieren es noch härter. Und noch härter. Und es klappt immer noch nicht. Dann muss man irgendwann mal gesagt werden, was machen wir denn dann, wenn das nicht klappt? Und bisher ist es so, dass die gesamte Politikberatung darauf hinausläuft, die Möglichkeit, dass es nicht klappt, zu negieren. Außer zu sagen, es ist ganz furchtbar, wenn es passiert. Aber wie gehen wir damit um? Diese Diskussion wird ja gar nicht geführt. Wie sieht Plan B aus? Ich meine, wir können dann ja als Gesellschaft sagen, wir wollen Plan B auf gar keinen Fall. Aber keinen Plan B zu haben, also keine Rettungsmittel auf dem Schiff zu haben, ist keine kluge Maßnahme. Das heißt, wir müssen hier auch wegkommen davon, ausschließlich auf die Umsetzung, auf die sogenannte Umsetzung zu sehen, sondern das volle Spektrum der Optionen wählen und das in Gesellschaftsweisen, welches denn wählen will. Offensichtlich will die Gesellschaft ja diese Verminderungsoption nicht wählen, weil sie sie nicht nimmt. Und der überhaupt nicht wundert, warum sie das nicht tut. Wir wissen nicht unbedingt warum, wir als Naturwissenschaftler wissen das nicht. Aber wir müssen in viel stärkerem Maße anfangen, das volle Spektrum der Reaktionsmöglichkeiten zu diskutieren, nicht nur jenen, der den normativ eingeschränkten Bereich, den wir als besonders wertvoll ansehen. Dafür ist das Thema mir viel zu wichtig und ernsthaft, dass wir diese Themen nicht angehen. Was wir bisher in der Vergangenheit sehen, ist in einer Einschränkung der Möglichkeiten, die wir haben, sie werden nicht voll diskutiert. Und damit meine ich tatsächlich, dass durch dieses Gerede das Klimathema selbst gar nicht ernst genommen wird, sondern es wird eigentlich nur genutzt zum Stock, um Leute zu schlagen und zu sagen, wenn man wenn du dich nicht benimmst, dann kommt der Buschel an. Der kommt wieder weg.
Ich bei der Diskussion hier schon sehr kontrovers und ich denke mal, das wirft uns einmal die Fragen auf vom Publikum. Insofern möchte ich jetzt ein bisschen die Runde erweitern und fragen, ob Sie Anmerkungen haben, Fragen haben an die Diskutanten.
Ja, ich kann Sie wiederholen. Wie sieht das Rettungsboot aus? Das ist schwer zu sagen. Das heißt, wir müssen uns, das Wort Rettungsboot hat ja eine Konnotation, die ich übrig meine. Aber wir müssen uns überlegen, welche Optionen haben wir überhaupt. Die eine ist eine Gruppe heißt weniger CO2 und andere Treibhausgase kommen in die Atmosphäre. Und da gibt es verschiedene Untergruppen davon. Die ist also erst erzeugen wir weniger Treibhausgase. Die eine Variante, das ist zum Beispiel, dass wir energieeffizientere Straßen benutzen. Die zweite Variante ist die, dass wir verhindern, dass das CO2, das wir zusätzlich erzeugt haben, überhaupt in die Luft kommt. Die dritte ist die, dass wir verstärkt CO2 aus der Atmosphäre irgendwie wieder rausbekommen. Die vierte ist die, dass wir irgendwie an der Strahlungsbalance umhappeln, wie Herr Kurzen vorgeschlagen hat. Ich sage jetzt nicht, was mir besonders gut gefällt oder nicht, aber das sind zunächst Möglichkeiten, über die man nachdenken kann. Das heißt, das sind drei Grundkonstruktionen, die man dem Rettungsbootsinstrukteur hingeben kann, der vorschlagen kann, welche baubar sind und wie wir auf jeden Fall beschämen, wenn nicht. Die dritte Variante, der andere Block, sind wieder Anpassungsblock, den wir in jedem Fall beschreiben müssen, weil wir ein Klimawandel erstens jetzt schon haben, wir können uns so beschreiben, wie umfangreich er ist, wie er aussieht, aber wir haben ihn und wir sind uns auch sicher, da haben wir auch Einvernehmen hier beide, dass sich dieser Stärke entfalten wird. Also die Anpassung müssen wir in jedem Fall hineingehen und je kleiner die Einheit ist, mit der wir zu tun haben, also das ist wie meine kleine Gemeinde ist, umso stärker sind die Verantwortlichen angehalten, sich um eben diese Anpassung zu kümmern, weil der Einfluss der kleineren Gemeinden auf die Möglichkeit, auf die CO2-Emissionen immer geringer wird. Also Frau Merkel, würde ich sagen, sollte sich vielleicht schon sehr stark auch um die Reduktion von Treibhausgasen kümmern. Aber den Bürgermeister von Lauenburg, dem würde ich doch empfehlen, sich vor allem um die Anpassung zu treffen.
Weitere Fragen?
Wie soll ich mich denn anpassen, wenn also meine Glühbirne nicht mehr zählt, mein Fahrradfahren zählt nicht mehr? Was kann ich denn als Bürgerin tun? Wie kann ich mal wirklich erfordern? Was kann ich denn tun, um diese Anpassung, die Sie fordern, zu erfüllen?
Sie persönlich müssen sich, wenn Sie so fragen, offenbar gar nicht anpassen, ja, weil das Thema Ihnen wirklich tut. Sie leben glücklich, ob das Thema so ist oder so, und deshalb spielt es keine Rolle. Das heißt, Sie wohnen offenbar nicht in der Deich. Oder sie wohnen nicht an einem Fluss, auch die überschwemmen kann. Und ihr Haus ist so viel gebaut, dass das Dach nicht erzielt in ihrer Länge. Und wenn sie in der Hinsicht brauchen, sie noch nichts zu tun, wenn sie das also nachgemacht haben. Derjenige aber, der Angst hat, dass ein Dach wegfliegt, zum Beispiel, oder dass er an einer Aue wohnt, oder an welcher Deich wohnt, für die das ganze erhebliche Fragen. Und wenn man im Einzelfall mal nachfragt, was in ihrer Gemeinde los ist, nämlich zum Beispiel, wenn es einen schweren Niederschlag gibt, die ganzen Staatssysteme und der Wasser, das Wasser kommt aus der Kanalisation raus und nicht rein, dann wissen Sie, dass Sie Anpassungsbedarf haben.
Nein, ich finde das Ganze geht ein bisschen ins Lächerliche hier. Ich finde das Thema eigentlich viel zu wichtig, als dass wir das jetzt einfach so stehen lassen können. Wissen Sie, wir schimpfen immer auf die Chinesen und auf die Inder. Ne? Und wissen Sie, was die Ihnen sagen? Ja, natürlich haben wir ein Klimaproblem, wir sehen das auch, aber was soll ich denn tun? Das Mikro ist doch nicht so gut. Ne? Das Mikro?
Nee, ich nehme das hier.
So, ich glaube, das Mikro ist besser. Also, wir schimpfen auf die Chinesen, wir lieben uns alle Autofahren und die Inder und so weiter. Und wenn Sie mit denen reden, dann sagen Sie ihnen, ja, klar, wir haben Klimaprobleme, aber sehen Sie mal zu, dass Sie mit Ihrem Auto so runterkommen, und Sie entlassen dreimal so viel wie ich. Und der Inder sagt, Sie entlassen zehnmal so viel wie ich. Gut, nun kann man darüber reden, wie ändert man das? Das heißt, wir müssen mit unserem Kopf-Autos runter, auch das hat ja die Kanzlerin gesagt, wir müssen irgendwo auf gleicher Augenhöhe sein, sonst werden wir uns ja natürlich nicht bereit sein, mitzumachen. Wir dürfen nicht vergessen, dass China irgendwann innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre der größte CO2-Emitter in der Welt sein wird, der die USA überholt haben wird. Das heißt, wir müssen zusehen, dass wir unseren Pro-Kopf-Ausstoß senken. Und deswegen ist es schon gut, wenn Sie etwas tun. Das ist bei einer Summe wenig und das kann Herr von Scholten sicherlich hinzuziehen. Aber ich finde nach wie vor, dass es wichtig ist, deutlich zu machen, dass das uns wirklich ernst ist, weil wir sind einfach in der Welt nicht glaubwürdig. Und ich finde, jedes Gramm CO2 zählt da auch, egal ob es denn Unterstrich hilft oder nicht. Aber diese Viertelfunktion. Und ich sagte ja, wir versagen auf allen Ebenen. Wir versagen in der Politik, wir versagen auf der wirtschaftlichen Ebene und wir versagen natürlich auch selbst als Bürger. Deswegen kann ich es nicht akzeptieren, wenn man sagt, weiter so wie bisher, sondern wir sollten wirklich zusehen, dass jeder das macht, was er machen kann. Und ich nehme mich da gar nicht aus, ich habe auch eine super CO2-Bilanz, aber ich versuche zumindest das zu tun, was ich glaube, was ich machen kann. Darüber kann man lachen, man kann einen als Gutmensch irgendwie verteufeln oder sonst was machen. Ich propagiere das aber trotzdem.
Ich will nicht sagen, dass ich keine Bilder einsetzen soll. Aber jetzt muss ich sagen, wenn Sie wirklich alle so giftig da interessiert sind, warum machen wir nicht Folgendes? Wir überweisen jetzt jeden Monat 100 Euro zur Effizienzsteigerung eines chinesischen Kraftwerks. Wir bilden das heute Abend hier in Verband zur Verbindung von Emissionen in China. Jederzeit 100 Euro, okay? Das ist effizient, wenn uns das gelingt. Und das ist besser als wenn Sie Ihre Menschen gelingen. Darüber müssen Sie sich im Plan setzen. Das sind symbolische Akte, damit man sich gut fühlt. Ich höre an Ihrem Applaus, dass Sie sich gut fühlen, wenn Sie das hören. Also meinen, Sie können das tun. Aber es soll sich noch klar sein, die großen Probleme werden dann nicht gelöst. Also machen wir das doch so. Dass jeder von uns zukünftig 100 Euro an so ein Kraftwerk zur Effizienzsteigerung überweist. Was haben Sie davon? Das wäre
wir müssen sehr laut einsprechen. Interessiert eine Zahl, mit der wir messen können, wie viel Deutschland emittiert? Mich stört eigentlich diese Hysterie. Gibt es eine Zahl, wie viel Deutschland emittiert, andersrum gefahren? Wird die Welt besser, wenn in Deutschland kein Milligramm mehr emittiert würde?
Nein, natürlich nicht. Deutschland hat einen Anteil von 1% an den weltweiten CO2-Emissionen, um das mal irgendwie in Beziehung zu setzen. Allein die USA und China machen ungefähr 10%, also ungefähr 10-mal so viel wie wir Deutschen machen. Darum geht es auch gar nicht. Ich sage dir, es geht um die Vorbildfunktion. Wenn wir nicht vormachen, wie es geht, werden es die anderen nicht nachmachen. Wir müssen die Techniken entwickeln, wenn wir es nicht tun, die Chinesen werden es nicht tun. Das ist einfach so. Wenn wir unser Klima schützen wollen, dann müssen wir so sehen, dass die anderen nichts imitieren. Aber wie kriegen wir die anderen dazu, nichts zu imitieren? Eins ist auf jeden Fall wichtig, wir müssen glaubwürdig sein. Wenn wir glaubwürdig sind, passiert gar nichts. Und deswegen hat eben die Kanzlerin gesagt, und ich kann das voll unterschreiben, wir müssen sozusagen so etwas wie Carbon Justice haben. Jeder Mensch auf dieser Welt hat das gleiche Recht, CO2 zu imitieren. Dass die in statistischen Mitteln 11 Tonnen emittieren, ist vielleicht ihr gutes Recht, aber sie werden ein Inder, der nur eine Tonne emittiert, nicht zum Klimaschutz bewegen, sondern wie sie 11 Tonnen emittieren.
Woher weißt du denn, dass die? Wenn wir schon jetzt 14 Kohlekraftwerke genehmigt sind, dann müssen wir uns dann auch nochmal was fragen.
Aber woher weißt du denn, dass die Chinesen das nicht machen werden, ohne unser Vorbild?
Weil sie sagen.
Ja, aber die Chinesen sagen vieles, die Chinesen aber. Ich finde das eigentlich schon ganz beeindruckend, dass du sagst, dass ohne unsere Folie funktioniert das nicht. Die sind ja eigentlich auch nicht so ganz unverantwortlich.
Eine weitere Frage?
Änderungen durchzusetzen, hängt ja auch damit zusammen, was von Ihnen ebenfalls gesagt worden ist, dass ja bestimmte Bereiche profitieren. Und dazu gehört zum Beispiel die Landwirtschaft. Global betrachtet können wir davon ausgehen, dass mehr CO2 in der Atmosphäre plus höhere Temperaturen plus stärkere Verdunstung des Meerwassers zu einer höheren Biomasseproduktion global betrachtet führt und in Ländern wie Schleswig-Holstein in besonderem Maße dort gehen wir davon aus, dass zum Beispiel die Ertragserhöhung um 10%, die wir im Getreidebau in Schleswig-Holstein in den letzten 20 Jahren hatten, in erster Linie Ergebnis höherer CO2-Konzentration plus höherer Temperaturen darstellen. Das heißt, es gibt positive Seiten und die macht es natürlich schwierig, dann alle Länder dazu zu bringen, hier Einhalt zu nehmen.
Sehen Sie das auch so, dass diese positiven Dinge dann die Menschen vom Handeln abhalten?
Ja, ich will es ganz kurz machen. Das Problem ist natürlich, dass es viele konkurrierende Interessen gibt. Ja, die einen haben kein Interesse letzten Endes, dass es in eine bestimmte Richtung geht, die anderen haben genau die entgegengesetzten Interessen. Und das ist eben das Problem, von dem wir stehen, dass es einfach diese Vielzahl von Interessen gibt. Wenn man alle die gleichen Interessen hätten, dann wird es ja auch richtig losgehen bei der Senkung der CO2-Emissionen.
Weitere Fragen?
Ja, ich kann das auch so sagen. Glauben Sie, relativ im Hinblick auf die nächsten 100 Jahre eher an die 50 cm oder eher an die 7 Meter Anstieg des Meeresspiegels?
Na, 7 Meter nie. Also ich denke mal, das absolute werden unter 1 Meter sein. Also mehr als 1 Meter kann ich mir schlecht vorstellen. Und dieser 1 Meter, der kommt dann, also sagen wir mal so 50 cm könnten durch die Wärmeausdehnung kommen, also durch die Erwärmung, da bleibt sich das Meer, dadurch geht es sich aus, dadurch kommt es zu einem Meeresspiegeleinstieg. Und die anderen 50 cm könnten über Grönland kommen, aber Grönland haben wir nicht im Griff, wir wissen nicht, was da passieren kann. Und deswegen, um sozusagen auf der sicheren Seite zu sein, würde ich da nochmal 50 cm dazu addieren, das sind über 1 Meter. Aber mehr als 1 Meter, davon gehe ich nicht aus.
Grün war, glaube ich, noch eine Frage, nicht? Ja.
Ja, ich hab ein Problem mit dieser Diskussion, wie Hannas Klimawandel, Katastrophe oder Hysterie oben stehen. Wenn ich sie beide diskutieren würde, ist das zum Teil Hysterie, geht aber in meinen Augen an der Sache vorbei, weil sie sind beide eigentlich einer Meinung, dass das menschengemacht ist, dass wir eine Erwärmung haben, die menschengemacht ist. Das schreibt sich nur darüber, ob wir irgendjemandem einen Weg geben müssen, um das zu ändern oder irgendein Szenario zu geben, unseren Politikern oder uns allen zu sagen, wir wollen irgendetwas ändern. Und Herr von Storch steht nach meiner Meinung auf dem Standpunkt, nein, das können wir so laufen lassen, so gehe ich raus aus dieser Diskussion, das können wir so laufen lassen, das werden wir dann wuppen. Dann sehe ich aber so ein Problem, wie wir es mal hatten mit den Kernkraftwerken, das haben wir auch mal so laufen lassen und stehen jetzt auf diesen Riesenbergen, die wir nicht entsorgen können. Und diese Art der Diskussion finde ich nicht gut für unsere Gesellschaft.
Also ich habe bestimmt nicht gesagt, dass wir es mal laufen lassen, sondern wir sollen es ernst nehmen und sollen es genau überlegen, welche alle Optionen, die wir haben, sollen wir berücksichtigen und dann in den normalen demokratischen Prozess entscheiden, welche Optionen wir wählen. Sollen es nicht von vornherein einstecken, ich glaube, das ist nicht das, was ich gesagt habe. Dass wir uns nun einig sind, und der Bürgerlich und ich darüber, dass wir hier einen wesentlich menschengemachten Klimawandel sehen, der derzeit abläuft und dass wir erwarten, dass sich dieser beschleunigt, das ist nun mal leider so. Der alte Selbstfinanzator würde ich vielleicht malen werden. Aber das spricht nun mal tatsächlich einem sehr breiten Konsens in der Wissenschaft zu erwarten.
Letzte Frage vielleicht?
Meine Frage zielt auf die Klimamodelle, die ja herangezogen werden, um sozusagen die globale Erwärmung in gewisser Weise die letzte Sache. Wie groß ist der Fehlerbalken an dem Modell? Das heißt, was können die Modelle beschreiben? Welche Effekte fehlen in dem Modell? Was ist so da sozusagen der Stand der
Wissenschaft? Du hast mir gefunden. Wiederholen, vielleicht machen wir gute.
Also die Frage war letztendlich, wie gut sind die Klimamodelle, wie groß sind die Unsicherheiten? Kein Modell ist perfekt, aber das, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist, können die Modelle eigentlich ganz gut nachempfinden. Und insofern denke ich, die Modelle so schlecht nicht. Wie groß sind die Unsicherheiten? Kann ich schlecht sagen. Also ich persönlich glaube, die Unsicherheit in dem Szenario, das heißt, dass wir nicht wissen, wie wir uns verhalten, ist größer als die Unsicherheit in den Modellen. Also da wird es ja entlassen. Natürlich haben die Modelle Unsicherheiten, aber viele darauf kann man auch nicht immer rumreiten. Es gibt kein Modell, das nicht eine deutliche Erwärmung simuliert für den Fall, dass wir so weitermachen wie bisher. Und ich glaube, das alleine reicht mir jedenfalls, um zu sagen, so sollten wir das dann eh nicht weiterlaufen lassen.
Gibt es denn eine Frage zu das mal durch?
Herr Petit hat schon gesagt, dass es immer nur eine Seite der Seite ist, aber ich frage mich in der heutigen politischen weltweiten Diskussion, ob ein Wissenschaftler noch nicht sagen muss, die Probleme mit dem Klima sind vielleicht im Hintergrund von der Globalisierung, der Wirtschaft, Armut. Das muss man eigentlich relativieren, auch wenn man nur
ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage verstanden habe. Ich habe selbst gesagt, Klima ist nur eines von vielen Problemen. Und es geht darum, dass wir auf diesem Planeten nachhaltig leben. Nachhaltigkeit hat natürlich auch was mit Fisch zu tun. Ja? Wollen wir fischen, bis die Meere leer sind, zum Beispiel? Auch das ist eine Frage der Nachhaltigkeit. Die Frage der Nachhaltigkeit ist auch, wollen wir alle Wälder abholzen, bis es keine mehr gibt? Wollen wir den Regenwald verbrennen, bis keiner mehr da ist? All das ist eine Frage der Nachhaltigkeit. Und Klima ist eben nur eines von diesen vielen Problemen. Also deswegen wollen Sie, und das habe ich auch am Anfang gesagt, auf diese etwas höhere Ebene der Nachhaltigkeit letzten Endes projizieren.
So, ich sehe jetzt schon so ein bisschen die Leute unruhig werden. Ich denke, wir haben lange und engagiert diskutiert. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie so zahlreich gekommen sind und auch so lange durchgehalten haben. Ich möchte mich natürlich auch bedanken bei dem Exzellenzzentrum Ozeane der Zukunft, die uns hier eingeladen haben zu diesem Spiegelgespräch live. Und natürlich ganz herzlichen Dank nochmal an Moshe Latif. Ich glaube, ich weiß, dass ich verstehe.